Schönen guten Morgen nochmal von mir. Und ich freue mich, dass wir heute diese technische Möglichkeit haben, dass ich bei euch sein kann und mit euch verbunden bin. Jetzt bin ich. Okay, genau. Jetzt müsste eure Rückkopplung stumm geschalten sein und ich bin besser zu verstehen. Dann freue ich mich noch mehr, dass ich bei euch sein kann. Genau, gebt mir einfach zwischendurch ein Signal, falls was nicht passt, oder schreibt es in der Chat-Nachricht, falls ich nicht zu hören bin. Dann können wir versuchen, das Problem zu lösen. Mein Name ist Matthias Dickristin. Die meisten nennen mich Matze. Das bin ich seit meiner Jungscharzeit so gewohnt und gefällt mir ehrlich gesagt auch ganz gut. Ich lebe mit meiner Familie. Ich bin verheiratet mit Esther und wir haben eine 19-jährige Tochter und einen 13-jährigen Sohn. Die heißen Noah, die Tochter, ungewöhnlich, aber wahr, und Live, der Sohn. Und meine Frau ist Leiterin einer kleinen christlichen Grundschule in Spandau und ich arbeite in Elstal, 10 Kilometer westlich von Spandau, dort, wo das Bildungszentrum der Baptisten ist, wo die Theologische Hochschule ist und das Bundesbüro und das Gemeindejugendwerk. Und mittlerweile, am 1. August hat es sich gejährt, bin ich seit 15 Jahren bei EBM International. 2006 bin ich als Missionar mit meiner Familie nach Südafrika ausgereist. Wir haben dort für fast 6 Jahre HIV- und AIDS-Arbeit gemacht. Eine Zeit, die uns als Familie sehr geprägt hat. Und seit mittlerweile fast 10 Jahren bin ich jetzt schon in Elstal und dort für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist eben auch, Kontakte zu Gemeinden zu halten, Missionsgottesdienste zu gestalten und ja, zu predigen. Und so freue ich mich, dass ich heute bei euch sein kann. Und ich werde in dieser Predigt, die wird gar nicht so schrecklich lang, vielleicht 20 Minuten, also ihr könnt ganz gelassen zuhören und zuschauen. Auch 3 Geschichten aus der Mission erzählen. Eine, die mich sehr geprägt hat, die schon ein paar Jahre her ist. Und 2, die ganz aktuell sind. Und diese Geschichten haben mit unserer Sendung zu tun. Ich werde über einen Text in Johannes 20 predigen, wo der zentrale Vers in der Mitte ist: So wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und wir haben gerade ein eindrückliches Zeugnis über Gott als Vater gehört. Und ich glaube, dass in dieser Predigt viele, viele, viele Mosaiksteine sind, wo dieser Vater, der uns nicht nur sendet, ja, sondern der, bevor er uns sendet, zu uns kommt und zu uns gekommen ist und immer wieder zu uns kommt, in seinem Wesen zum Ausdruck kommt. Und so wünsche ich mir, dass das für euch eine Ermutigung ist, neu zu entdecken, was für einen Gott wir haben, was für einen Gott wir haben, der sich zu uns auf den Weg gemacht hat und der uns sendet und seine Sendung in Jesus Christus uns darin zum Vorbild werden kann. Ich lese euch mal diese bekannte Begebenheit aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Und es sind die Verse 19 bis 23. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte, grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Jesus kommt zu den Menschen. Das ist sein Namen, sein Wesenszug. Man nennt ihn ja auch Immanuel, Gott mit euch. Und so wie Jesus von Anfang an ganz normal als kleines Kind in dieser geheimnisvollen Empfängnis seiner Mutter Maria, ganz normal als Baby, Kind, später als Jugendlicher, als Lehrer, als Rabbi unter uns gelebt hat, so passiert es auch wieder in dieser Situation, dass er nochmal nach seinem Tod und nach seiner Auferweckung zu den Jüngern kommt. Ich finde das eine sehr starke und eindrückliche Bewegung, ein sehr starkes und eindrückliches Bild, dass Jesus hier in den verschlossenen Raum kommt, dass uns ganz natürlich und menschlich davon erzählt wird, dass die Jünger sich einschließen, dass sie Angst gehabt haben, dass sie nicht wussten, wie es weitergeht, dass sie wahrscheinlich in einem totalen Gefühlschaos von Trauer, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung und Mutlosigkeit gesteckt haben und auch durchgeschüttelt waren von ihrer eigenen Angst, davon, dass sie nicht wussten, wie geht's weiter. Davon, dass sie wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, was mit Judas passiert ist, dass sie mitbekommen haben, wie Petrus, der wahrscheinlich vielen von ihnen irgendwie auch ein Vorbild war, geleugnet hat. Ich finde, man kann sich lebhaft vorstellen, wie sie dort in diesem Raum verängstigt und zusammengekauert sitzen. Und dann bricht Jesus diese Barrikade förmlich auf. Und er kommt hinein, mitten in ihre Situation, mitten in dieses enge Gefühl, mitten in diese Verzweiflung und Erdrückung, weil er der ist, der da ist, weil er der ist, der mit ihnen ist, der Immanuel. Wenn wir heute über unseren Glauben nachdenken, wenn wir über diesen Gott, über Gott als Vater nachdenken, dann ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Grundlage für unseren Glauben, dass Gott mit uns ist, dass Gott da ist und dass das auch nicht abhängig ist von der Situation, in der du steckst. Dafür ist das für mich ein Bild. Ja, wenn du in Ängsten steckst, wenn du mutlos bist, wenn du Sorgen hast, wenn Krankheit oder Sorgen deinen Alltag plagen, dann ist das genau eine Situation, wo Gott da ist, wo er hineinkommen möchte, weil er einer ist, der mit den Trauernden ist, weil er einer ist, der mit denen ist, die Leid tragen. Und ich glaube, dass dieser erste Schritt in der Frage der Sendung für uns ist, dass wir uns das zu eigen machen und sagen, Gott ist mit uns. Und das ist eine Tatsache und nicht eine Frage. Manchmal ist es vielleicht nur eine Hoffnung. Manchmal ist es womöglich mit Zweifeln verbunden, ja. Aber wenn wir uns darauf werfen und stützen und darauf vertrauen, dann kann das was Ermutigendes sein. Etwas, was wir uns vielleicht auch zusagen müssen. Selbst und gegenseitig. Verzweifel nicht. Gott ist da. Mitten in der Situation, in der du steckst. Und mitten in dieser so elementaren Sendungs- und Berufungssituation der Jünger wird das deutlich. Gott kommt hinein. Da, wo wir denken, dass kein Ausweg möglich ist. Da, wo wir denken, dass der Tod das letzte Wort gesprochen hat. Da, wo wir denken, dass der Ausweg verbaut ist und wir uns nur noch einschließen und verbarrikadieren können. Dort kommt Jesus hinein. Selbst dann, wenn du nicht die Kraft hast, selbst die Tür aufzumachen. Selbst dann, wenn du eingeschlossen bleiben willst. Selbst dann, wenn du dich vor Angst und Sorgen zerfrisst. Diese Zusage Gottes, dieser Wesenszug Gottes, dass er in deine Situation hineinkommt, der gilt trotzdem. Und vielleicht kann uns das Mut machen, auch Menschen, ein Mensch zu sein, der sich aufmacht, der teilt, der darauf vertraut, dass Gott sich offenbart in der Situation, wo wir auch anfangen, mit den Trauernden zu trauern und mit den Fröhlichen zu lachen. Ich wünsche euch in Oberramstadt, dass ihr eine Gemeinde seid, wo ihr an eurem Einfühlungsvermögen füreinander arbeitet. Eine Gemeinschaft von Christinnen und Christen, die sich zueinander aufmachen, weil sie in ihrer Sendung verstanden haben, wir haben einen Gott, der sich aufmacht zu den Menschen und der heute uns als Christinnen und Christen, als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger gebraucht, um sich aufzumachen zu den Menschen. Dafür ist diese Begebenheit nach der Auferweckung für mich ein ganz starker Anknüpfungspunkt. Gott kommt mitten in deine Situation. 2016 war ich auf einer Missionsreise in Malawi und dort habe ich diese Frau getroffen, die ihr jetzt hoffentlich auch bei euch auf den Bildschirm sehen könnt und in Oberramstadt in der Gemeinde auf der Leinwand. Links im Bild seht ihr Memory. Memory leitet ein Palliativpflegeprojekt und ich durfte mit ihr unterwegs sein und Menschen besuchen. Wir haben Menschen besucht, die nur noch wenige Wochen zu leben haben. Die Frau, die dort rechts im Bild liegt, ist 42 Jahre alt gewesen damals, die ist schon lange verstorben. Und Memory hat diese Frau dreimal in der Woche besucht, um der Familie Morphiumdosen zu geben. Und dann hat sie der Familie beigebracht, wie sie ihrer todkranken, schwer an Krebs erkrankten Mutter mit Morphium das Leiden ein Stück weit nehmen können, ihr ein bisschen Frieden geben können. Das Eindrückliche für mich war in diesem Moment, dass fast greifbar zu spüren ist, hier ist Gott, mitten in dieser Hütte, mitten in diesem Moment, wo für mein Verständnis kein Ausweg mehr da ist, wo auch keine Hoffnung mehr da ist, wo förmlich das Leben rausgenommen worden ist. Und das ist für mich ein Bild dafür geworden, dass ich ein Stück weit mehr verstanden habe, Gott ist an jedem Ort. Gott ist da. Gott ist da, wo wir es nie für möglich gehalten haben. Und jetzt ist es leicht gesagt, wenn es einem gut geht und wenn man gesund ist. Aber das ist für mich so eine große Herausforderung gewesen, dass ich sage, das wünsche ich mir, da will ich dran festhalten. Egal, was in meinem Leben kommt, ich will den Glauben nicht verlieren. Ich will diese Hoffnung auf Gott, der zu mir kommt, auf diesen Vater, der sich in Jesus Christus auf den Weg zu mir gemacht hat, nicht aufgeben. Und auch nicht die Hoffnung, dass das irgendwann zu Ende ist, sondern er kommt immer wieder neu. Jeden Tag neu kann ich damit rechnen, dass er sich auf den Weg zu mir macht. Mitten im Leid, mitten in den Tod, mitten in die Hoffnungslosigkeit. Und in diese Situation spricht dieser Gott, der sich zu uns aufmacht, zweimal in diesem kurzen Bibeltext hinein. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben und Glauben ist, aber ich finde es eine starke Herausforderung, mein Leben von Frieden geprägt zu haben. Wir haben auch das gerade eindrücklich in dem Zeugnis gehört, ja? Haben wir Mut, uns zu versöhnen? Haben wir Mut, morgens, wenn wir mit unserer Familie am Küchentisch gestritten haben, einander auch wieder in die Augen zu gucken und zu sagen, ich wünsche mir Friede. Ich wünsche mir, dass Friede mit dir und mit mir in meinem Leben ist. Weil das ein Kern dieser Sendung ist. Ein Kern dieses Gottes, der sich auf den Weg gemacht hat, ist, dass er sagt, Friede sei mit euch. Dass wir Gemeinschaften sind, wo wir einander heilen und verbinden. Wo wir wie Jesus in dieser Geschichte den Mut haben und sagen, hier sind meine Verletzungen. Er zeigt ihnen seine Hände, er zeigt ihnen seine Seite. Später lässt er Thomas seine Wunde sogar anfassen. Was ist das für ein starkes Bild, diesen Frieden, diese Versöhnung, die wir in unser Leben und unsere Beziehungen bringen sollen, damit zu verbinden, dass wir Mut haben, unsere Verletzungen zu zeigen. Und damit sage ich nicht, dass man sich ständig verletzlich machen muss. Nein, manchmal muss man sich auch schützen, ja. Aber es ist ein Lebensstil und es ist eine Haltung, ob ich sage, ich will Recht haben oder ich will barmherzig sein. Es ist eine Lebenshaltung, ob man sagt, ich will für Versöhnung stehen und die Hand ausstrecken oder ich wehre ab. Um in dem Bild dieses Textes zu bleiben, die Tür zuzumachen oder sie weit aufzumachen, damit Versöhnung möglich wird und wir einander begegnen können. Einander auf den Weg machen. Wir haben einen Vater, für den Versöhnung und Frieden von großer Bedeutung ist. Dafür hat er sich zu uns auf den Weg gemacht. Dafür hat er sich und damit alles in Bewegung gesetzt. Ein Gott, der die Tür nicht zumacht, sondern der sagt, ich bin die Tür. Übrigens eine Tür, die offen ist. Und Jesus ist auch nicht der Türsteher, sondern er ist die Tür und macht sie weit auf, um einzuladen, um zu kommen, um zu sagen, ich bin da. Komm mit auf meinen Weg der Versöhnung und des Friedens. Eine Verknüpfung, die mir an der Stelle immer wichtig ist, ist nochmal genau in diese Sendung hineinzuschauen, wie Jesus sie formuliert hat. Ihr kennt es alle, den Missionsauftrag in Matthäus 28. Verse, die viele von uns rauf und runter gelesen und gehört haben. Jesus sagt dort übrigens seine letzten Worte, die er an die Jünger richtet. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich weiß nicht, was in euch anklingt, wenn ihr diesen Missionsauftrag hört. Für mich ist das seit einigen Jahren tatsächlich eine der größten Ermutigungen, die in der Bibel steht. Warum? Weil das Letzte, was Jesus sagt, ich bin da, ich bin bei euch. Bis ans Ende der Welt, egal wo du bist, egal in welcher Situation du steckst, egal was um dich herum passiert, egal ob du krank oder gesund bist, egal ob du stark oder schwach bist, egal ob du einsam oder fröhlich in der Gruppe bist, ich bin bei dir. Und dann ist dieser Text für mich eine starke Ermutigung geworden, weil ich dieses lehrt sie zu halten, was ich befohlen habe, eine neue Schönheit für mich gewonnen hat. Nämlich genau das, Frieden zu bringen, Versöhnung zu bringen. Übrigens, an mehreren Stellen sagt Jesus, das Zentrale ist, einander zu lieben, sich selbst, seinen Nächsten und Gott. Das Gebet für die Jünger in Johannes 17 ist voll davon. Ich lese euch nachher beim Segen einen Text aus dem ersten Johannesbrief, wo es um dieses Liebesgebot geht, dass wir eins sind, dass wir einander lieben. Was für eine Schönheit steckt in diesen Befehlen für Jesus, in diesen Befehlen, einander zu lieben? Warum machen wir daraus Korsette, Regelwerke, anstatt auf dieses Beziehungsangebot von Gott hinzuweisen, anstatt das in unseren Beziehungen zu leben, anstatt immer wieder mit den geöffneten Armen, Klammer auf, in Pandemiebedingungen mit Abstand, aufeinander zuzugehen, füreinander da zu sein, ein offenes Ohr zu haben. Und nein, das ist nicht einfach. Und nein, Das ist auch keine einfache Predigt, die ich hier halte. Weil du kannst auch mit den Befehlen anfangen, dass du deine Feinde lieben sollst. Oder damit, dass du für die beten sollst, die dich verfluchen. Oder damit, dass du zuerst nach Gottes Gerechtigkeit trachten sollst, nicht zu richten. Die Bergpredigt ist voll mit diesen Befehlen von Jesus und sie sind alle kein Regelwerk, sondern sie sind ein Aufruf, unsere Beziehungen anders zu gestalten. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von einer jungen Frau. Moment, diese kennt ihr schon. Die heißt Fatmata. Fatmata ist als Muslimin in Sierra Leone aufgewachsen, in einer armen Familie. Dort hat sie von klein auf einen Beitrag leisten müssen zum Familieneinkommen und ist natürlich, wie das in Sierra Leone üblich ist, übrigens nicht nur in muslimischen Familien, sondern auch in vielen christlichen Familien, nicht zur Schule gegangen, weil junge Frauen oder Mädchen nicht in die Schule gehen. Dann hat die Baptist Convention, die im ganzen Land 60 Schulen unterstützt. Da öffnen sie immer ihre Gemeinden und dann können Kinder kommen und ganz normal unterrichtet werden. Plötzlich auch Zugang als 19-Jährige zu dieser Schule bekommen. Und dann ist sie hingegangen und hat gelernt, lesen und schreiben gelernt, immer mehr gelernt, alles aufgesaugt, so viel wie möglich. Und heute hat sie schon an ganz vielen Workshops teilgenommen, weil sie von der Schülerin zur Hilfslehrerin und jetzt mittlerweile auf dem Weg, richtige, anerkannte staatliche Lehrerin zu werden. Alle Anmeldungsvoraussetzungen, die sie dafür erfüllen muss, hat sie schon erfüllt. Und jetzt wird sie die Trainings machen und dann selbst als Lehrerin arbeiten. Und ja, ich erzähle euch die Geschichte auch, weil sie auch die Liebe Gottes erlebt hat in diesem Prozess. Weil sie auch jetzt Teil dieser Gemeinde ist, wo sie zuerst nur zur Schule gegangen ist. Und weil sie jetzt sogar dort die Jugend leitet und selbst ein Team von Menschen zusammengebracht hat, um zu anderen Menschen zu gehen. Weil sie eine Hand, ein Fuß von diesem Gott geworden ist, der sich zu den Menschen auf den Weg macht. Meine Frau leitet eine christliche Schule und gestern habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie ist das eigentlich bei uns? Ja, öffnen wir selbstverständlich unsere Schulen für Muslime? Oder öffnen wir unsere Kirchen für Musliminnen und Muslime? Wie viele Ängste haben wir eigentlich vor diesen Begegnungen? In Sierra Leone ist das ganz normal, im Norden Kameruns auch. Da stehen die Religionen nebeneinander und die Begegnung gehört dazu. Und ja, natürlich ist es manchmal mit Herausforderungen verbunden. Aber nehmen wir uns nicht manchmal die Erfahrung von Wundern, die Erfahrungen davon, was Gott tut, wenn wir uns trauen, Beziehungen einzugehen, die Türen aufzumachen, unsere Häuser und Herzen für Menschen zu öffnen? Ich wünsche mir das, dass diese Begegnung, dieser Jesus, der in jede Situation hineinkommt, mir dazu Mut macht, mit Menschen durchzubuchstabieren. Was heißt es, einander Frieden zu bringen, Versöhnung zu lieben, füreinander da zu sein, einander zu segnen, füreinander zu beten, weniger Bedenken zu haben, weil Bedenken ersparen uns Wunder. Bedenken ersparen uns auch Probleme, aber sie ersparen uns auch Gottesbegegnungen. Der sichere Weg ist, glaube ich, nicht immer der Weg, der uns am meisten mit Gott erfahren lässt. Und der Weg mit Gott ist bestimmt nicht immer der leichteste. Aber ich glaube, dass es einer ist, wo wir seine Nähe, die er zugesagt hat, erleben können. Mein letzter Punkt ist, wir sind ausgestattet mit Vollmacht. Dieser letzte Vers in dem Predigttext finde ich einen der herausforderndsten, der in der Bibel steht. Und er steht übrigens auf Petrus bezogen nochmal in Matthäus 16 und dann nochmal erweitert auf die ganze Gemeinde in Matthäus 18. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. In Matthäus 18 steht, was ihr bindet, soll gebunden sein. Und was ihr löst, soll gelöst sein. Wie viel traust du dir zu? Wie viel traust du dir zu? Wie groß ist dein Vertrauen da hinein, dass Gott dich benutzt, dass Gott mit dir unterwegs ist? Wenn du wenig Vertrauen hast, ist er trotzdem mit dir unterwegs. Wenn du wenig Kraft hast, ist Gott trotzdem da. Wenn du von Angst und Zweifeln geplagt bist, dann gilt für dich vielleicht erst recht, dass er in dir, in den Schwachen, in der Schwachen mächtig ist. Wir glauben nicht an einen Gott des Erfolges und der Leistung. Wir glauben an einen Gott, der sich verwundbar gemacht hat, der sich klein gemacht hat, der durch sein Sterben und sein Wiederauferwecktwerden alles möglich gemacht hat. Und deswegen ist diese Vollmacht für mich in allererster Linie eine Zusage, dass sie gilt für die, die glauben. Für die, die glauben und hoffen, in jeder Situation sich bewahren können. Nicht in erster Linie für die Starken, für die, die man immer sieht, für die, die man immer wahrnimmt, sondern vielleicht für die ganz Kleinen, für die ganz Schwachen, in denen sich Gott in besonderer Weise zeigt. Die letzte Geschichte, das letzte Bild, ist von Pastor Samapana Kuma. Den seht ihr links im Bild. Hier betet er gerade für eine Gruppe von Menschen und der Mann in der Mitte heißt Bipin. Bipin ist auch in einer Familie aufgewachsen, die von Armut geprägt ist. Und er hat auch von klein auf zum Familieneinkommen beitragen müssen. Und dann ist er mit Anfang 40 bei einem Motorradunfall schwer verunglückt und hat sich mehrere Knochen, unter anderem auch einen Schädelknochen gebrochen und war ganz schwer krank. Seine Kinder sind immer schon zu den Kinderangeboten der Gemeinde gegangen, die Pastor Samapana in der Region in Chhattisgarh gegründet hat. Und dann hat Pastor Samapana Kuma von dieser Situation gehört und angefangen, für Bipin zu beten. Und dann ist es gekommen, wie es so oft kommt, es ist kein Wunder passiert. Keine spontane Heilung. Sondern ein ewig langer Prozess über Monate und Wochen, wo er dank medizinischer Behandlung wieder gesund geworden ist. Das Spannende an der Geschichte finde ich, dass er Gott auch ohne offensichtliches Wunder gefunden hat, weil Menschen gekommen sind, weil die Menschen in der Kirche gekommen sind und gebetet haben, weil sie mit ihm gelitten und mit ihm geglaubt haben. Und ich bin fest davon überzeugt, er hätte Gott auch gefunden, wenn er nicht gesund geworden wäre. Gesund gemacht hat ihn die ganz normale Schulmedizin. Gläubig gemacht hat ihn die Menschen, die für ihn da gewesen sind. Weil da einer da war, der geglaubt hat und gebetet hat. Einer, der geglaubt hat, Gott ist da, unabhängig davon, was hier passiert. Und mich fordert das heraus. Mich fordert das heraus, mutig zu glauben und für andere zu beten. Mich auf andere zu bewegen, Gespräche zu suchen. Und dabei ganz offen und ehrlich mit meiner eigenen Geschichte umzugehen. Mit meinen Zweifeln, mit meiner Verletzlichkeit, mit meiner Schwäche, mit meinen Stärken, mit dem, was ich bin, weil Gott zugesagt hat, dass er da ist. Und weil Gott einer ist, der sich in unserem Leben und in diesen Situationen zeigt. Die Zusagen nochmal ganz zum Schluss. Ich bin bei euch, alle Tage. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen.